ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Wolfgang Bauer.
Guten Morgen, Herr Atassi.
Schön, dass Sie da sind. Weit gehabt haben Sie es ja nicht. Sie kommen aus Reutlingen zu uns.
Ja, der Weg war dann da aber doch weiter, weil mein Wagen heute Morgen im Frost nicht ansprang. Nach einer Woche nicht benutzt sein. Und das hat noch ja, für gewisse Abwechslung gesorgt, auf dem Weg nach Stuttgart.
Bisschen Adrenalin war heute Morgen schon im Spiel?
Ein bisschen, ja.
Sie sind Journalist. Sie schreiben als Reporter seit 2011 für die Wochenzeitung Die Zeit, vor allem aus Krisengebieten. Und wenn man auf Ihre Lebensgeschichte schaut, Herr Bauer, dann ist die so alles andere als das, was man sich unter so einer Journalistenlebensgeschichte vorstellt. Also nicht diese klassische Vita mit Schreiben ab der Jugend, Studium, Journalistenschule und so weiter, sondern zweiter Bildungsweg auf dem Abendgymnasium Reutlingen, währenddessen einige Jobs gemacht.
Ja, ich war lange auf der Suche. Das war im Prinzip alles nicht so geplant, auch dass ich nachher im Journalismus gelandet bin. Ich bin kreuz und quer durch Deutschland gezogen. Mein Vater war Berufsoffizier, hat sich auch häufiger mit seinen Vorgesetzten nicht verstanden. Das heißt, wir wurden noch häufiger als üblich versetzt. Eingeschult wurde ich in Bayern. Ich bin auf 3 Grundschulen gegangen und dann irgendwann hier in Baden-Württemberg gelandet und hatte dann erstmal zu tun, Fuß zu fassen und habe meinen Realabschluss gemacht. Wollte Archäologe werden, da hat man mir aber gesagt, braucht man Abitur und Latinum und so weiter. Davon war ich weit entfernt und habe dann versucht, eine kaufmännische Ausbildung zu machen, die ich wieder abgebrochen habe. Bin dann zur Bundeswehr, weil es dazwischen keine Jobs für mich gab. Habe die wieder abgebrochen, habe dann Abendgymnasium gemacht, erfolgreich bestanden. Also ich bin eigentlich nur gelernter Abiturient. Mehr kann ich nicht vorweisen, denn auch das Studium, was dann folgte, habe ich dann wieder abgebrochen.
Also Sie haben ja wirklich einige Jobs auch gemacht, ne? Also was habe ich da? Bäckereifahrer, ja. Fremdenführer, Möbelpacker, Postbote, Müllsortierer und.
Ich musste mein Geld verdienen. Das Abendgymnasium, was eine großartige Veranstaltung ist in Baden-Württemberg, da kriegt man dann in den letzten 2 Jahren BAföG. Davor muss man aber arbeiten, das heißt abends auf die Schule gehen ab 17.30 Uhr und tagsüber beziehungsweise nachts in meinem Fall häufig dann sein Brot verdienen. Ich habe als Plastikspritzer gearbeitet in einer Plastikfabrik in der Nachtschicht. Ich war Fremdenführer, ich habe Müll sortiert. Ich war einen Tag lang Möbelpacker, einen Tag lang. Mhm.
Weil ich so hier als Job ist unfassbar anstrengend, ne?
Kräftemäßig habe ich das nicht durchgehalten.
Muss man wirklich Bewunderung haben für diese Menschen.
Für einen Postbote war ich auch nicht geeignet. irgendwann blieb mir dann der Journalismus dann nur noch. Ne?
Als Ausschlusskriterium sozusagen. Ja, genau. Gut, so sammelt man seine Erfahrungen. Inzwischen sind Sie seit vielen Jahrzehnten auch schon dabei, kann man sagen. Sie haben eine ganz interessante Nord-Süd-Geschichte. Sie sind gebürtiger Hamburger und jetzt natürlich im Süden hier, könnte man sagen, das ist Ihre Heimat. Und Ihr Großvater, der war bei der Hitlerjugend?
Ja, der hat die Hitlerjugend in Metzing gegründet.
Das war der eine Großvater, der war später Frontarzt im Zweiten Weltkrieg, unter anderem, glaube ich, in Stalingrad.
Genau.
Und der andere Großvater, der wurde wegen seiner Herkunft, seiner jüdischen, im KZ Neuengamme interniert.
Genau.
Das ist doch verrückt.
Ja, ich bin ein Nord-Süddeutscher und ich habe, glaube ich, so eine typische bundesdeutsche Biografie. Und da war die Familie auch immer sehr, sehr zerrissen. Ich glaube, ich habe sehr davon profitiert, weil ich einmal die Vielfalt in Deutschland kennengelernt habe, weil ich weiß, wie es ist, neu anzufangen. Regional und damals in den 70er, 80er Jahren, als ich das als Kind, als Jugendlicher erlebt habe, war Deutschland sozial noch nicht so ganz durchlässig. In Bayern, wie gesagt, wurde ich eingeschult und hatte dann einen niederbayerischen Akzent und kam dann mit denen nach Norddeutschland, wo die Weihnachtspredigt auf Plattdeutsch abgehalten wurde, um dann mit leicht plattdeutschen Einfärbungen nach Baden-Württemberg ins Schwäbische nach Sonnenbühl zu kommen. Das hat alles viel Arbeit bedeutet, aber ich glaube, ich habe unglaublich viel gelernt in dieser Zeit über das Land und wie man sich neu organisiert und was auch Heimat bedeutet.
Wolfgang Bauer, Journalist und Krisenreporter in SWR1. Leute, wir haben es vorhin kurz angesprochen. Der eine Großvater bei der Hitlerjugend und später Frontarzt in Stalingrad, der andere wegen seiner jüdischen Herkunft im KZ Neuengamme. Das ist ja so der größte Gegensatz, den man sich in der Familiengeschichte ungefähr vorstellen kann. Wie hat sie das geprägt als Mensch?
Anfangs überhaupt nicht. Als Kind war das irgendwie normal mit den Vergangenheiten beider Familienteile aufzuwachsen. So richtig wahrgenommen hatte ich das dann ich habe es Ihnen, glaube ich, eben in der Pause schon erzählt, als ich meine Ausbildung anfing als Hotelkaufmann in Berchtesgaden. Ich hatte mal einen Traum, ein Restaurant zu öffnen. Diese Ausbildung sollte mir dafür die Tür öffnen. In Königssee, wunderschönes Haus, und damals, das war 87, 88, kam schon mal die Flüchtlingsdiskussion auf, kamen die Republikaner auf, das war Tagesgespräch, und mehrere vom Personal hatten mir erzählt, ja, so das mit dem Holocaust, das wäre ja eine Lüge, das hätte es ja nie gegeben, und dann bin ich aus der Reserve gegangen und habe eben von meinem Großvater erzählt. Und dass das absolut keine Lüge ist, sondern eine sehr entsetzliche Tatsache. Und daraufhin wurde ich dann gehänselt und den Judenbengel geschimpft. Judenwitze wurden über mich gemacht. Das hat mit dazu geführt, ich war erst 16, hatte furchtbar auch Heimweh, dass ich dann die Ausbildung abgebrochen habe.
Dass er im Berufstraum dann auch nicht realisiert werden konnte. Hat sie das auch alles in ihrer späteren Tätigkeit als Krisenreporter dann auch geprägt?
Ich glaube schon, weil ich quasi Täter und Opfer in meiner Familie zusammen habe. Also die Perspektiven von beiden einnehmen kann, was jetzt die deutsche Geschichte angeht. Häufig in Krisengebieten begegne ich halt auch wieder Opfern und Tätern. Und muss mit beiden gleichermaßen menschlich irgendwie zurechtkommen. Mhm. Insofern glaube ich schon auch.
Gibt ja noch eine weitere Erfahrung, glaube ich, in Ihrem Leben, die Sie auch irgendwie geprägt hat, auch wenn es nicht so lange war. Sie war eine Zeitsoldat.
Oh ja.
Bei der beim Raketenartilleriebataillon, glaube ich. Und Sie hatten, also wenn ich da nicht falsch informiert bin, die eine der wenigen, der die Ehre hatte, degradiert zu werden, vom Gefreiten zum Schützen.
Ja, weil ich dann während der Bundeswehr, also schon nach 3 Monaten hatte ich verstanden, dass ich in dem Sinne kein militanter Mensch bin. Ich kann sogar nicht im Takt marschieren, was mir auch den Standardtanz verleidet. Mein Körper schafft das einfach nicht. Der hat seinen eigenen Rhythmus.
Also das ist nichts Politisches.
Nein, das ist erstmal nichts Politisches. Das Militärische, das ist mir zutiefst fremd, also mir persönlich. Und nach drei Monaten hatte ich verstanden, dass die Armee nichts für mich ist. Hatte dann auf Kriegsdienstverweigerung plädiert, was ein langer Prozess war. Und im Verlaufe dieses Prozesses wurde ich dann degradiert vom obergefreiten UA, Unteroffiziersanwärter, zum, glaube ich, Gefreiten.
Mhm. Ja. Sprechen wir über Hohengenklingen. Das liegt nordöstlich von Undingen, südlich von Genklingen. Ja, keine Sorge, die Ruine Hohengenklingen, die ist kein Krisengebiet, weil wir haben heute einen Krisenreporter hier zu Gast, Wolfgang Bauer in SWR1, Leute. Aber es ist ein Gebiet, das für Sie von besonderem Interesse ist. Es gibt eine ganze Bataillon von, um mal in dem Militärjargon zu bleiben, eine ganze Bataillon von Artikeln, die Sie da geschrieben haben.
Eine Serie in der Zeit, die wir im Wissen fortführen. Ich finde es irre wichtig, sich mit Geschichte zu beschäftigen, mit der Vergangenheit. Das merke ich immer wieder, wenn ich eben durch Länder wie Afghanistan oder wie jetzt gerade eben den Sudan reise, wo schon die vorvorletzte Generation quasi im Nebel verschwindet. Die Leute haben keine Geschichte mehr. Die wissen nicht, was vor 50, 60 Jahren in ihrem Dorf passiert ist. Das ist alles schon Legende.
Warum nicht? Weil es keiner dokumentiert?
Weil es nicht schriftlich festgehalten ist, weil es diese Schulausbildung nicht gibt, weil es das Bewusstsein dafür nicht gibt. Und so werden immer wieder die Fehler von gestern, gar nicht mal nur vorgestern, wiederholt. Dabei sind diese Länder so reich an Geschichte und so reich an Lehren, die man aus dieser Geschichte ziehen könnte. Also Beschäftigung mit der Vergangenheit ist für mich kein Luxusgut, sondern ein ganz zentrales menschliches Anliegen. Und nun bei dem Hun Genking, den Sie angesprochen haben, da kommt dann natürlich noch was Emotionales dazu. In der Gegend bin ich zum Teil aufgewachsen, wie vorhin gesagt. Mhm. Das ist eine Ruine, die kaum noch als Ruine erkennbar ist, mitten im Wald auf einem der höchsten Berge der Kuppenalb gelegen. Und schon als Jugendlicher habe ich da meine Spaziergänge gemacht und seither immer wieder auch, bis mir vor einigen Jahren auffiel, dass die allerletzten Mauerreste, die nie erforscht wurden, die nie konserviert wurden, im Zerfall begriffen sind. Andere Katastrophe.
Also die Zeit lief schon ab.
Ja.
Man musste mal daran.
Da sind wirklich meterweise die letzten Mauern kaputt gegangen. Da reden wir über eine andere Katastrophe, nämlich die Katastrophe des Klimawandels, was wir überall im Denkmalschutz merken. Also jeder Besitzer von einem Fachwerkhaus wird künftig damit massiv zu tun haben, mit dem veränderten Klima. Und dann hatte ich mich mit Forschern der Universität Tübingen, die die Anlage ebenfalls spannend fanden, zusammengetan. Wir haben ein Projekt gegründet, zusammen mit der Gemeinde Sonnenbühl vor Ort. Daraus ist dann noch ein Burgenkompetenzzentrum an der Universität Tübingen entstanden. Und Jahr für Jahr versuchen wir ein bisschen mehr zu retten und ein bisschen mehr aus dieser Vergangenheit herauszubekommen. Für mich ist das einfach großartig, wie eine Zeitreise. Ich lerne selber für mich jedes Mal sehr, sehr viel.
Wir können ja mal ein kleines Beispiel rausnehmen. Da gab es eine simple Glasscherbe, die fast im Müll gelandet wäre.
Ja,
man will gar nicht wissen, wie viele archäologische Funde für Müll gehalten wurden und irgendwo gelandet sind im Müllheizkraftwerk. Diese simple Glasscherbe, vermeintlich simpel, die spielte da eine Rolle. Was ist da für eine Erkenntnis rausgekommen aus dieser Scherbe?
Die lag auf der Krume eines Maulwurfshügels innerhalb der Ruine. Der Student, der das gefunden hatte, dachte erst, es sei Plastikabfall. Der Kollege Archäologe daneben hat dann sofort gesagt, oh, Nuppe, Landesdenkmalamt Baden-Württemberg.
Die haben das eine Nuppe?
Eine Nuppe ist eine Art Glaswarze, die früher auf die Becher gesetzt wurden. Das war eine ganze Reihe an diesen Nuppen. Das hat die Haltbarkeit der Gläser verbessert, wenn man sie in der Hand hielt. Man hat damals ja auch mit der Hand ohne Besteck gegessen, sehr fettig, glitschig. Ja. Glas war extrem teuer und die Nuppen dienten auch dazu, dass man das dann nicht aus Versehen hat fallen lassen.
Also auch das Mittelalter war schon sehr innovativ.
Absolut. Mittelalter war extrem innovativ. Wir haben diese Nuppe dann anschließend untersuchen lassen in Weimar beim Landesdenkmalamt Thüringen. Die haben da ein tolles Labor mit Massenspektrometern und Lasern und so. Mhm. Haben einen Tag lang diese Nuppe untersucht und kamen dann zu dem erstaunlichen Ergebnis, dass die Zutaten, also Sand und Pflanzenasche, was man so braucht, um Glas herzustellen oder damals brauchte, um Glas herzustellen, aus der Levante stammte. Also entweder aus dem Libanon oder aus Ägypten. Mhm. Und das finde ich auch wieder so spannend an Geschichte, an Lokalgeschichte, dass es nämlich nie lokal begrenzt ist, sondern einen immer auch zeigt, wie verbunden wir auf diesen kleinen Planeten miteinander sind.
SWR1 Leute mit Wolfgang Bauer, Journalist und Krisenreporter, aber auch jemand, der gerne Lokaljournalismus macht. Wie geht denn das zusammen, Herr Bauer? Also einerseits über die Krisen und Kriege der Welt zu berichten, andererseits über Archäologie auf der Schwäbischen Alb.
Also ich komme ja vom Lokaljournalismus. Ja, ich habe 6 Jahre lang beim Schwäbischen Tagblatt Reutlingen, Tübingen gearbeitet. So hat der Journalismus mich oder ich den Journalismus gefunden. Und auch wenn ich jetzt im Sudan arbeite, in Afghanistan, in der Ukraine, meistens suche ich mir sehr lokal begrenzte Themen dort in diesen Ländern aus. Und eigentlich ist es immer noch Lokaljournalismus, was ich da mache. Ja, ich war jetzt mehrere Wochen in der Ukraine im Sommer in der Stadt Kurakowa, nah an der Front, mittlerweile russisch besetzt, und hatte mich in dieser Zeit, in den 2 Wochen, kaum aus dieser Kleinstadt heraus bewegt. Und bin jeden Tag mit denselben Leuten unterwegs gewesen, jeden Tag bei der Stadtverwaltungssitzung am Morgen in ihrem Bunker unterwegs gewesen. Also im Kern praktiziere ich immer noch das, was ich beim Schwäbischen Tagblatt gemacht habe, auf anderen Maßstab jetzt halt, längeren Texten.
Trotzdem kriegt man wahrscheinlich beim Lokaljournalismus selten die Frage gestellt, wie hast du das angestellt, über das Schützenfest auf einem schwäbischen Dorf zu berichten. Aber wenn man jetzt in die Ukraine fährt, fragen sich das alle, wie hat er das angestellt? Können Sie uns mal mitnehmen? Also wie bereiten Sie denn sowas vor? Sie machen das ja für die Zeit. Ruft Sie dann jemand an und sagt, Wolfgang, fahr mal bitte in die Ukraine?
Also nur ein Einschub, über Schützenfest auf der Schwäbischen Alb zu berichten, gehört mit zu den schwierigsten Dingen überhaupt. Also darüber gut zu berichten, sodass es unterhaltsam ist und informativ.
Ich wollte das nicht werten, also keineswegs.
Aber bei der Zeit ruft mich normalerweise, also ich werde nicht geschickt, sondern ich schicke mich selber. Ich bin da auch kein Ressort untergeordnet, bin nicht im Produktionszwang drinne. Bin also normalerweise keiner Taktung ausgesetzt, wofür ich auf Knien dankbar bin. Die Zeit lässt mir so viel Freiheiten wie möglich, weil meine Kollegen, auch Giovanni Di Lorenzo, wissen, dass ich selber das Risiko einschätzen muss, dass ich bereit bin einzugehen, weil mir zugestanden wird, dass ich mich in Ländern wie Afghanistan oder Sudan am besten dann doch selber auskenne mit meinen Netzwerken und nicht die Redaktion in Berlin oder Hamburg, die vom Schreibtisch aus sich Geschichten einfallen lässt und dann sagt, jetzt geh mal hin und mach mal und dann mache ich und dann passiert was und dann ist die große Frage, wer trägt auch die Verantwortung? Haben wir zu viel Druck ausgeübt? Ja. War er in seinen, also ich in dem Fall, in seinen Entscheidungen nicht mehr frei genug? Und das finde ich großartig, dass die Kollegen in Hamburg das verstehen, dass man auf Dauer in Krisen nur mit der allergrößten Entscheidungsfreiheit arbeiten kann.
Also vielleicht kurz zu einer, Giovanni Di Lorenzo, das ist der Chefredakteur der Zeit, der landet auch noch irgendwann ein in SWR1, Leute. Wenn Sie da in die Ukraine fahren, dann sind Sie in Frontnähe, das heißt, Sie sind in Gefahr.
Nicht immer,
ja. Ja, aber Sie begeben sich in Gefahr ab und an. Wie bereitet man sich denn vor auf sowas? Was muss man da im Vorfeld tun?
Also ein Großteil meiner Zeit ist bin ich beschäftigt mit Logistik, eben die Sicherheit einigermaßen darzustellen. Wobei das in Frontnähen der Ukraine wirklich mit großen Anführungsstrichen zu versehen ist, dieses Wort Sicherheit. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Vor anderthalb Jahren habe ich eine Geschichte gemacht aus dem Schützengraben, 500 Meter von den Russen entfernt, in Kremina, im Wald, im äußersten Nordosten der Ukraine. Und wir haben insgesamt 3 Wochen gebraucht, um eine Militäreinheit zu finden, die bereit war, uns mitzunehmen, also Fotografin, Übersetzer und mich, und die auch so vertrauenseinflößend gewesen ist, dass ich gesagt habe oder wir gesagt haben, wir wollen mit denen mitgehen, du musst ja total die Kontrolle abgeben. Ja? Du kannst ganz viel organisieren, du hast Ausrüstung dabei, du hast Erfahrung, du hast Notfallketten bis hin zum Notfallredakteur in der Redaktion, du hast Evakuierungspläne, aber letzten Endes kommst du dann irgendwann an einen Punkt, wo du total die Kontrolle abgeben musst. Du bist dann in den Händen dieser Einheit.
Da fährt doch die Angst mit.
Da fährt die Angst mit in der Vorbereitung vor allem. Also diese letzte Nacht, bevor man dann zur Front fährt, die du noch im Hotel oder in der Unterkunft scheinbar in Sicherheit verbringst, diese letzte Nacht ist immer am furchtbarsten.
Stehen Sie da nicht manchmal da und sagen, was mache ich hier eigentlich?
Nee, das nie. Weil ich find's elementar wichtig, über Kriege zu berichten. Ich find's elementar wichtig, auch von der Front zu berichten, weil auch ich kann mir dieses Entsetzen an der Front auch kaum mehr vorstellen, jetzt nach der mit der zeitlichen Distanz. Das ist zutiefst traumatisierend und geht in Mark und Bein. Und den muss man sich aussetzen. Und das muss man auch versuchen, dem Publikum nahezubringen, was Krieg heißt, was Gewalteinwirkung heißt und was da gerade für ein unglaublicher Terror entlang der gesamten ukrainischen Front vor sich geht. Dass da auf der einen Seite 400.000 Menschen kämpfen, auf der anderen Seite 400.000. Dass es zwei Riesenindustrien sind, die nur ein Ziel haben, dir das Leben zu nehmen und aufeinander knallen. Das kannst du nicht aus der Distanz machen, das kannst du auch nicht von Kiew aus machen. Du musst dann, ich tue es selten, aber dann sehr bewusst und mit einer klaren Intention. Ab und zu muss man dahin gehen, zur Quelle der Gewalt, an die Front.
Mittwochvormittag, gleich 12 Minuten nach 11, SWR1 Leute mit Wolfgang Bauer. Krisenreporter für die Wochenzeitung Die Zeit und Sie haben uns gerade mitgenommen in die Ukraine, im Grunde genommen in den Graben, wo Sie waren und haben uns auch geschildert, sehr eindrücklich finde ich, welche Zustände einen da auch ereilen als Krisenreporter. Können Sie nochmal, wir haben das ja oft gehört, aber das ist doch immer wieder, glaube ich, ganz gut, das mal wieder aufzufrischen. Was bedeutet denn dieser Krieg, diese Front, die da verläuft zwischen Russland und der Ukraine?
Bedeutung in welchem Sinne?
Für uns in Europa.
Ich glaube ziemlich alles. Also ich glaube, das ist das, das Ereignis unseres Jahrzehnts. Ich glaube, dass es einen Konflikt gibt zwischen zwei Systemen weltweit gerade. Das eine System ist das demokratisch-liberale, das andere System ist das totalitär-technokratische, das man in Russland, in China und leider jetzt dann auch in Ansätzen dann schon bei Herrn Trump und bei Herrn Musk sehen kann. Und im Moment geht es darum, auszuringen, welches System das bessere ist für unsere Zeit. Und die Ukraine-Front, die wir ja verdrängen in unserem Alltag in Deutschland, obwohl wir nicht weit weg von ihr sind, an der im Schnitt 1000 Menschen jeden Tag, also auch während wir uns jetzt hier gerade unterhalten, sterben. Das ist ein unglaublich blutiger Krieg dort. Wenn diese Front bricht, wenn es den Russen gelingt, größere Geländegewinne zu erringen, wenn die ukrainische Armee kollabiert, wird das unseren Alltag hier in Deutschland radikal von Grund auf verändern. Weil die Ukraine wird nicht einfach so zusammenbrechen, sondern die meisten Ukrainer werden dann fliehen. Die wissen jetzt, wie das Regime Putin aussieht, auch die vorher vielleicht russlandfreundlich gewesen sein mögen im Donbass. Die leben jetzt seit Jahren mit diesen unglaublichen Schrecken, auch in Kiew, wo es ja fast jeden Tag, jede Nacht Luftalarme gibt. Die werden den Teufel tun und in der Ukraine bleiben und die werden sich nicht aufhalten lassen von irgendwelchen beschürzten Bundespolizisten, die von polnischer Seite aus an der Grenze auf sie warten, beziehungsweise dann an der Oder. Sondern wir müssen dann damit rechnen, dass wir Millionen an zusätzlichen ukrainischen Flüchtlingen haben. Und wenn die Ukraine kollabiert, dann und sie im Baltikum wohnen, auch Russland hat wiederholt fast täglich Ansprüche auf das Baltikum. Putin möchte die ehemalige Sowjetunion oder das ehemalige Zarenreich restaurieren. Wenn Sie russische Talkshows verfolgen, kann man fast täglich dem auch lauschen. Und was machen Sie, wenn Sie jetzt im Baltikum wohnen? Unter Ihnen bricht die Ukraine zusammen. Sie haben Trumps Zitate im Ohr, der sagt, wegen Litauen werde ich doch keinen Dritten Weltkrieg anfangen und jetzt die NATO in Gang setzen. Also ich würde dann, wenn ich in Estland, Lettland und Litauen leben würde, mit Kindern oder ohne, Koffer packen. Und wo gehe ich dann wieder hin? Natürlich nach Mitteleuropa. Das ist auch der große Zwiespalt, der große Widerspruch bei der AfD, dass sie einerseits die Ukraine den Russen zum Fraß vorwerfen wollen, sagen, das ist nicht unser Krieg und keine Waffenlieferungen mehr an der Ukraine. Andererseits aber hier den Notstand, was die Migration angeht, ausrufen und sagen, wir wollen hier keine Flüchtlinge, wir müssen möglichst Migration vermeiden. Indem die Ukraine nicht mehr unterstützt wird, provoziert man eine noch nie dagewesene Zahlen an Flüchtlingen, die auf uns zukommen werden.
Und indem man die Diplomatie mit Putin wieder stärkt und Wirtschaftsbeziehungen wieder aufnimmt, Sanktionen aufhebt, könnte man das nicht erreichen?
Putin ist gerade militärisch in der stärkeren Position. Jeden Tag erobert er zwei Dörfer. Er weiß, dass Trump zwiegespalten ist. Ukraine unterstützen, ja oder nein, das ist noch nicht ausgekegelt. Er kriegt Unterstützung von China und auch von Iran und Nordkorea. Ich glaube nicht, dass Putin zu Verhandlungen bereit ist, jetzt gerade wo er die Möglichkeit hat, die ganze Ukraine wieder unter seine Kontrolle zu bekommen. Also Putin hat jeden Vertrag diesbezüglich in der Vergangenheit gebrochen, fast jeden. Einen Vertrag mit ihnen abzuschließen und dann davon auszugehen, dass die Restukraine sicher bleibt, ist, glaube ich, das ist Wunschdenken.
Das sind jetzt die Schlüsse, die Sie aus Ihren Ukraine-Reisen auch ziehen. So Kriege und Krisen zu begleiten, so wie Sie es uns vorhin erzählt haben, das macht ja auch irgendwie was mit einem. Was hat es denn mit Ihnen gemacht über die Jahre?
Ja, das ist jetzt eine weite Frage. Ich hatte...
Hat es Sie charakterlich verändert, würden Sie das sagen?
Nein, charakterlich hat es mich, denke ich, nicht verändert. Aber um es mal so zu beantworten, als ich das erste Mal mit Krieg konfrontiert war, das war noch zu meinen lokaljournalistischen Zeiten in den 90ern, das war Jugoslawien, der Bürgerkrieg dort. 4 Wochen nach Waffenstillstand bin ich dahin, um eine Reportage zu machen. Und habe mir hinterher geschworen, das machst du nie wieder. Ich habe da mit einer Nonne ein Gespräch geführt, die mir mit fester Stimme von ihren Vergewaltigungen, die sie erlitten hatte, während des Krieges erzählt hatte. Und mir kamen währenddessen die Tränen. Ich konnte nicht damit umgehen, habe dann das Gespräch abgebrochen, weil ich gedacht habe, du retraumatisierst diese Frau, wenn du jetzt die Fassung verlierst. Und sowieso war mir es peinlich, ja, Mann und so und all diese Dinge. Und bin dann auf mein Hotelzimmer anschließend gegangen und habe dann geheult und gesagt, das machst du nie wieder. Das bringt den Leuten nichts, mit denen du dich unterhältst, und das bringt dir selber.
Wie hat denn die Nonne damals reagiert auf die Betroffenheit?
Ich hatte eben die Tränen zurückhalten können, noch einigermaßen. Ich weiß nicht, ob sie das gemerkt hatte, dass ich mich dann absichtlich zurückgezogen habe, weil mir das zu viel war. Kann ich also nicht sagen.
Also da haben Sie auch schon mal die erste Grenzerfahrung gemacht.
Ja.
Ja, und dann gesagt, ich mach's nicht. Warum machen Sie es dann doch? Warum haben Sie es doch gemacht?
Weil mich auch in den späteren Jahren immer wieder Leute angezogen haben, auch im Lokaljournalistischen hier in Baden-Württemberg, Menschen, die in Grenzsituationen leben, Menschen, die mit Problemen zu tun haben, die ringen mit dem Leben. Und irgendwann bin ich dann in die Ukraine und habe was über die damals gefährlichsten Arbeitsplätze Europas gemacht, die Kohlenarbeiter in Donetsk, wo der Flöz dann teilweise eingestürzt ist über unseren Köpfen. Reportagen über Bernsteinschmuggel in Kaliningrad gemacht, war da mit der Mafia, mit Messern, auch mit Gewalt, Gott sei Dank nichts passiert, konfrontiert. Und ich glaube, so im Laufe der Jahre hat sich dann so eine Art, Psychologen sagen, denke ich, Resilienz dazu herausgebildet, was auch jeder Notarzt, ne? Jeder, der im Altersheim arbeitet, über die Jahre entwickeln muss, weil er sonst nicht mehr schlafen kann.
Also Resilienz, das ist es, was man mitbringen muss. Es ist nicht angstfrei zu sein. Nee, Sie haben ja Angst.
Also du brauchst Angst. Ich bin großer Angsthase. Angst ist ein ganz wichtiger Seismograf für meine Arbeit. Manchmal breche ich auch Recherchen oder Entscheidungen vor Ort ab, weil einfach der Bauch sagt, Mensch, ich ziehe da nicht mit, ich brauche noch Zeit. Alles andere ist gesettelt. Vom Kopf her müsste man sagen, geht doch. Aber der Bauch sagt, ich revoltiere. Und dann gebe ich ein bisschen Zeit, 1-2 Tage. Gott sei Dank lässt mir die Zeit, also Wochenzeitung wiederum, auch diese Möglichkeiten, um dann anders vorbereitet mit einem besseren Bauchgefühl wieder dann wieder aktiv zu werden.
Wir sprechen gleich nochmal über Ihre Reisen nach Syrien und auch nach Afghanistan. Da haben Sie nämlich einiges erlebt. Sie haben zum Beispiel undercover mit syrischen Flüchtlingen sich mal angeschlossen. 2014 war das, glaube ich.
Genau.
Die versucht haben, von Ägypten übers Mittelmeer nach Italien zu gelangen und haben sich da wirklich auch Schleusern ausgeliefert. Auch das irgendwie eine Grenzerfahrung.
Das war absolut eine der grenzwertigsten Grenzerfahrungen.
Der Abzug der US-amerikanischen Soldaten und ihrer Verbündeten im August 2021 aus Afghanistan, darunter auch der deutschen Bundeswehr. Das wird eigentlich als beispielloses Versagen deutscher Außenpolitik sicherlich in die Geschichtsbücher eingehen. Und einer, der oft vor Ort war in Afghanistan, das ist Journalist Wolfgang Bauer in SWR1 Leute. Sie haben aus Afghanistan berichtet, ich glaube vor dem Umsturz, also vor der Machtübernahme der Taliban oft?
Seit 2002, also seit 22, 23 Jahren berichte ich aus Afghanistan.
Und auch danach?
Ja.
Oder kommen Sie da inzwischen gar nicht mehr rein?
In 2 Monaten habe ich vor, wieder nach Afghanistan zu reisen. Das letzte Mal war ich vor einem Jahr dort. Man muss sich von den Taliban akkreditieren lassen. Die meisten Journalisten lehnen sie ab. Ich habe das Glück, dass sie mich noch erdulden.
Warum? Können Sie sich das erklären?
Ich glaube, weil sie die deutschen Medien nicht so sehr verfolgen. Das ist der Vorteil der deutschen Sprache, dass es halt eine exotische kleine Sprache ist, global gesehen. Wenn ich jetzt auf Englisch publizieren würde, wäre das sicherlich eine andere Sache. Die englischen Medien verfolgen sie sehr.
Und die kommen dann auch nicht rein entsprechend?
Die kommen dann auch seltener rein. Nicht ganz dicht gemacht. New York Times hat noch ein Büro und Washington Post. Aber ich würde sagen, 90% der Journalisten werden abgelehnt, die ins Land hinein wollen. Wenn man im Land selber ist, ist es für einen selbst, ja, also als Ausländer deutlich sicherer geworden, als es unter dem alten Regime gewesen ist.
Das klingt erstmal nach einem Widerspruch.
Das ist, also ist
sicherer geworden unter
dem. Ist kein Teilnehmer. Widerspruch. Der Krieg ist einfach zu Ende gegangen. Ja, beim alten Regime war konstant ein furchtbarer Krieg im Gange. Jetzt gibt es eigentlich keine ernsthafte Fraktion, die die Taliban bekämpft. Man kann es auch Friedhofsruhe nennen. Das Problem ist immer noch die Mafia, also die Verbrecherbanden, die durch die Armut in Afghanistan massenhaft gezogen werden. Das ist auch der Grund, warum ich gerade einen Bart trage.
Ja, genau. Also man kann es nicht sehen. Dann ab heute Nachmittag kann man es sehen in der Mediathek, wenn man das Video sich anschauen kann. Genau, sie haben einen Bart.
Also ein Berufsbart.
Wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ich hätte gedacht, als Krisenreporter hat man sowas.
Wie ein Seemann. Nee. Den lasse ich mir immer 2 Monate vor Afghanistan wachsen. Einfach damit ich im Straßenbild unauffälliger bin. Da geht es jetzt nicht um die Taliban, sondern da geht es um Taschendiebe, Entführer, Verbrecher, die in Ausländern nur laufende Dollars oder Euros sehen. Und wenn ich die lokale Kluft anhabe, nicht diese westliche Brille auf und ein Käppi und meinen Mund halte und schwebend gehe, langsam gehe, wie die afghanischen Männer es tun, dann falle ich auf den ersten Blick nicht auf.
Das ist schon mal so einen kleinen kulturellen Einblick auch gegeben. Wie gesagt, Sie waren vorher und nachher unterwegs. Worüber Sie vorher berichtet haben, ist klar. Aber worüber haben Sie denn, worüber berichten Sie jetzt? Also das Afghanistan der Taliban, was beleuchten Sie da?
Eine meiner letzten Reportagen drehte sich um eine Gruppe von Mädchen, die bis vor kurzem auf die Schule gegangen sind, auf die Highschool in Herat im Westen des Landes und durch das Bildungsverbot der Taliban für Frauen und Mädchen mittlerweile eben gezwungen sind, zu Hause zu bleiben. Die bleiben aber nicht nur zu Hause untätig sitzen. Die Familien müssen überleben. Die Armut ist, wie gesagt, extrem. Also knüpfen die Mädchen Teppiche. Also zu Hunderttausenden, glaube ich, knüpfen im Moment Afghanen Teppiche in unglaublich miserablen Verhältnissen. Die Lichtverhältnisse sind extrem schlecht. Und ja, 2 Wochen lang hatte ich da mehrere Familien beim Teppichknüpfen begleitet. Das klingt erstmal relativ profan. Man muss aber wissen, dass das Knüpfen von Teppiche eine unglaublich harte Arbeit ist und unglaublich auf die Sehkraft drückt dieser Frauen. Diese Fäden sind ganz, ganz winzig und da muss man hunderte von Knoten in der Stunde machen. Die Frauen verlieren nach 2-3 Jahren Teile ihrer Sehkraft und können dann auch gar nicht mehr lesen und schreiben. Mhm. Das, was sie in erster oder zweiter Generation aller Frauen in Afghanistan gelernt haben auf diesen Schulen. Das fand ich extrem bitter.
Ja, wir haben 3,5 Jahre jetzt eigentlich überhaupt nicht nach Afghanistan geschaut. Die deutsche Politik tut es eigentlich auch nicht. Und Sie haben in einem Artikel, ich glaube im letzten Jahr war es, und ich weiß nicht, ob es nach dem Mord an einem Polizisten in Mannheim war, der Täter war Afghane. Und der Fall hier hat natürlich für Entsetzen gesorgt, Diskussionen ausgelöst und den Wunsch auch nach einer Möglichkeit von Abschiebungen in das Land ausgelöst, auf den Plan gebracht. Und Sie haben geschrieben, dann muss man wieder mit den Taliban reden.
Das ist einfach ein Fehler von Frau Baerbock gewesen, den Gesprächsfaden nicht aufzunehmen zu den Taliban. Wir haben Botschaften oder Geschäftsträger in Nordkorea. In Russland haben wir Botschaft, in China haben wir Botschaft und viele Konsulate, also in aller möglichen Ländern, die nicht gerade dafür bekannt sind, Menschenrechte durchzusetzen und zu wahren. Nur in Afghanistan nicht.
Also wir messen damit unterschiedlich.
Ja, das macht für mich keinen Sinn. Es ist ganz, ganz wichtig, dass auch unsere Diplomaten, die dasselbe fordern, nämlich wieder eine Aufnahme von Beziehungen zu den Taliban, es ist ganz wichtig, dass diese Leute Kontakte aufbauen, persönliche Beziehungen. Deutschland, Afghanistan sind miteinander verflochten, ob wir das wollen oder nicht, allein auch schon durch die Migrationsgemeinde, aber bei Weitem nicht nur. Und man muss im Gespräch bleiben. Man kann nicht einfach Afghanistan aus der Weltkarte herausreißen und so tun, als würde es dieses Land nicht mehr geben auf diplomatischer Ebene. Das ist ein Fehler.
SWR1 Leute mit Wolfgang Bauer. Und wir sagen es vielleicht gleich zum Eingang. Sie sind Journalist und Krisenreporter. Und wer jetzt von dieser Sendung gedacht hat, oh, von dem könnte ich mir noch mehr anhören, der hätte dann heute Abend auch die Gelegenheit dazu. Da sind sie nämlich in Gschwend beim Musikwinter, sitzen auf der Bühne und machen im Grunde das, was sie hier machen, glaube 2 Stunden lang. Dort dann nochmal. Da geht es dann sicherlich auch nochmal um viele spannende Themen. Eins würde ich gerne noch ansprechen, bevor wir Schluss machen. Sie haben 2021 nach dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan einige Ortskräfte, die Ihnen bei Ihrer Arbeit in Afghanistan geholfen haben, bei der Zeit, geholfen, nach Reutlingen zu evakuieren. Und Sie haben in einem Artikel im vergangenen Jahr deren Weg auch nochmal aufgezeichnet, beziehungsweise wie sie heute leben, aufgeschrieben. Und für den Artikel haben sie auch einen Preis bekommen von der Caritas Baden-Württemberg, richtig? Mhm. Die Begründung war, weil sie differenziert auf deren Zustand schauen. Wie leben diese Afghanen heute in Reutlingen?
Ich habe die Leute deswegen evakuieren lassen, mit Unterstützung von vielen Freunden, weil nur wenige Tage vor dem Regimewechsel einer meiner engsten Mitarbeiter erschossen worden ist von 20 Kugeln vor seinem Haus. Er hatte noch am Abend davor mit ihm telefoniert, Abdullah Hamdacht, mich dann mit Kollegen zusammengetun und bin auch hingeflogen wir haben einen Flug gechartert, Kabul Luftbrücke, sind nach Kabul geflogen und haben versucht, unsere Teammitglieder, Übersetzer, Stringer, Familienmitglieder, Kinder, so viele Kinder, in Sicherheit zu bringen, nicht in wirtschaftlich bessere Verhältnisse, sondern in Sicherheit zu bringen. Wie gesagt, für Amdadallah kamen wir zu spät. Jetzt ist das dritte Jahr, ne, wenn ich richtig rechne, dass sie in Reutlingen sind. Die umgeben mich quasi in der Altstadt, wo ich da lebe. Ab und zu klopft ein Kind an meine Tür und bringt mir eine Suppe von Mama vorbei, die Familien zu Hause gekocht haben. Die Kinder assimilieren sich relativ schnell. Probleme gibt es bei den Erwachsenen, besonders bei den Frauen. Die meisten der Frauen, das sind Pashtun. Afghanistan ist ja nicht homogen, sondern eine Vielzahl von unterschiedlichen Völkern. Die Pashtun sind besonders konservativ. Und die Frauen haben nur 3, 4 Gebäude gesehen in ihrem Leben, in dem sie gewohnt haben. Die durften auch nicht viel in der Stadt spazieren. Das erste Mal, als wir mit ihnen einkaufen waren im Supermarkt, waren die völlig überfordert. Und wir haben gedacht, was geht denn hier ab, dass die einfach mit ihren Einkaufswagen in der Mitte stehen bleiben, nicht wussten, wie Geld zahlen, bis wir dann verstanden haben, das ist das erste Mal, dass die einkaufen. Und also es war und ist immer noch ein langer Weg. Die müssen sich unglaublich anpassen, unglaublich viel lernen.
Was mich sehr bewegt hat, Herr Bauer, ist, dass Sie geschrieben haben, also ich zitiere jetzt mal aus dem Artikel, da steht unter anderem drin, dass die teilweise versorgt sind bis zur Bewegungslosigkeit. Also dass die Männer auch nicht arbeiten, weil sie gar keinen Grund dafür sehen, das zu tun. Also das ist schon auch Teil der Realität. Mit den ganzen kulturellen Schwierigkeiten, die damit einhergehen.
Einige Männer mittlerweile haben Arbeit gefunden, aber in der Tat ist es schwierig, weil das Deutschlernen ist schwierig. Die Leute haben das Lernen nicht gelernt in Afghanistan. Das systematische Lernen, meine ich. Die waren alle ganz optimistisch, haben gesagt, innerhalb vom halben Jahr fließend Deutsch und ich habe Arbeit. Aber dann haben sie gemerkt, dass das Spracherwerben sehr sehr komplex ist, dass es ohne Sprache unmöglich ist, fast Arbeit zu finden. Nur Arbeit, die dann quasi unter ihrer Würde ist. Ja, das waren ja alles relativ hochstehende Leute in Afghanistan. Und dann kam das Bürgergeld dazu. Das Bürgergeld reichte nicht gerade zur Motivation, jetzt dringend eine Arbeit zu suchen und sich allein auf das Sprache lernen, zu konzentrieren.
Also Sie werfen da in Ihrem Artikel wirklich einen sehr, sehr differenzierten, auch schonungslosen Blick drauf. Ich kann es nur empfehlen, den zu lesen. Und bedanke mich, Wolfgang Bauer, für Ihren Besuch in SWR 1. Leute, vielen Dank, dass Sie da waren.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.